Es ist kein Game Changer. Also wer immer auch da draußen unterwegs ist und behauptet, er hat jetzt die bahnbrechende Technologie und die KI, das ist alles Marketinghülsen aus meiner Sicht heraus, weil ich sag mal, das gehört zum Handwerkszeug dazu. Das kann man sich so ungefähr wie eine Anwaltskanzlei vorstellen, dass wir ganz viele Assistenztätigkeiten outgesourced haben von den Maklern. Dass die Makler sich wirklich nur auf das konzentrieren, was sie können, nämlich die Termine und die Verhandlungen und die Gespräche mit den Kunden, mit Verkäufern, mit Käufern und nicht Bürotätigkeiten machen. So, also das heißt, das ist das, was wir wollen, dass der Makler sich konzentriert auf sein Business, was nur er machen kann. Weil es ist einfach oder einfacher, Assistenzen zu finden als gute Makler. Wir weisen unsere Makler auch an, da konsequent zu disqualifizieren. Wir konnten das, weil wir natürlich genug Leads produziert haben. Leute, wir haben genug Futter, sagt auch mal nein. Das ist ja, glaube ich, ein grundsätzliches Problem in der Branche, dass viele Makler es verlernt haben, Nein zu sagen. Wir haben ja doch den höchsten Immobilienbestand in München. Wir haben keine Abhängigkeit. Also wir generieren über unsere Website mehr Anfragen als alle Portale zusammen.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein. Heute spreche ich mit Thomas Aigner, dem geschäftsführenden Gesellschafter, Gründer eines der bekanntesten Münchner Immobilienvermittlungsfirma Aigner Immobilien. 9 Standorte in München mit 150 Mitarbeitern ist er am Start, erzielte im vergangenen Jahr 26,x Millionen Euro Umsatz. Werden wir gleich drüber sprechen. Und ja, wir werden sicherlich auch gleich hören, er ist ein sehr meinungsstarker Mensch, der ja gerne auch eine Position hat und die vertritt. Ich freue mich sehr auf den Podcast heute. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, Thomas Aigner.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, dass du da bist heute und dass wir das gemeinsam aufnehmen und freue mich drauf.
Kannst du unseren Hörern mal beschreiben, wo wir gerade hier sitzen?
Also wir sitzen jetzt gerade hier in Solln, in so einem Showroom. Also hinter mir sieht man vielleicht so eine barartige Atmosphäre. Das ist ganz bewusst so gemacht, dass dieser Standort hier in Solln, wir befinden uns hier gleich zwischen der Apotheke, Café und Metzgerei, dass wir den ein bisschen so als Showroom mit einem Besprechungsraum und mit 2 Arbeitsplätzen, das ist ein kleines Büro, aber halt so ja als Treffpunkt einfach konzipiert haben. Und wir haben noch ein zweites Büro hier im Münchner Süden in Pullach, da haben wir dann mehr Arbeitsplätze, aber hier haben wir ganz bewusst dieses Showroom-Konzept realisiert. Und wir machen auch hin und wieder mal hier nette Abendveranstaltungen, einfach um ganz gezielt so Zielgruppen einzuladen, sich auszutauschen, Netzwerkpartner oder sich hier zu treffen für Besprechungen mit Kunden. Das kommt ganz gut an. Und wir haben hier auch viel Laufkundschaft, weil wir halt jetzt hier sehr zentral hier einfach an diesem Mittelpunkt, das ist so ein bisschen so ein Ortsmittelpunkt von Solln, platziert sind.
Also super einladende Atmosphäre hier. Ich fühle mich wohl. Ich freue mich jetzt auf die gemeinsame Zeit. Wir starten in dem Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Die besteht aus 3 Fragen und fängt damit an, was tust du, um zwischendurch auch mal abzuschalten und runterzukommen außerhalb deiner eigenen 4 Wände?
Oh, okay. Also im Sommer bin ich gerne auf dem Wasser. Also bin immer schon so ein Wassersportfreund gewesen und habe auch ein Boot am Starnberger See und bin auch mal am Gardasee oder in Sommerferien auch mal auf dem Boot unterwegs am Meer. Einfach, das ist für mich Urlaub oder da schalte ich ab am Wochenende. So ein See, Meer, das ist so mein Ding, ja.
Und jetzt in den anstehenden Wintermonaten, wo kann man dich da treffen?
Oh ja, also in den Wintermonaten igel ich mich dann ein in mein Büro. Nein, so ganz so schlimm ist es auch wieder nicht. Ich bin dann auch schon mal im Winter irgendwo in den Bergen. Also ich bin jetzt kein so ganz ambitionierter Skifahrer, aber ich mag es ganz gern, dann, wenn es schön Wetter ist, sag ich mal, und von Hütte zu Hütte fahren. oder auch Wellnessangebote in den Hotels im Schnee sind auch immer ganz schön, ja, wenn es draußen kalt ist und man irgendwie drin in der Sauna sitzt und ausschaut auf die Berge. Das ist schon angenehm, oder das ist etwas, wo man entspannen kann. Ja.
Absolut. Das ist ein Immobilienpodcast, von daher liegt die Frage nahe, hast du selber Immobilien?
Ja, klar, natürlich. Also ja, schon einen kleinen Bestand an Immobilien, den ich auch selbst verwalte und immer mal wieder was dazu kaufe und ausbaue. Und also ich versuche den, so gut es geht, zu entwickeln, sozusagen neben meinem Maklergeschäft. Und ja, genau.
Und auf einer Baustelle, wo kann man dich da am besten einsetzen?
Also, ich sag mal, auf der Baustelle in der Delegation, aber nicht wirklich direkt mit dem Hammer. Also ich glaube, da oder mit der Zange, da bin ich nicht der Richtige. Nein, also das handwerkliche Fähigkeiten habe ich noch nicht entdeckt bei mir. Nein.
Gut, dann lass uns starten in den Podcast und über dich als Manager und Unternehmer sprechen. Eine Besonderheit von dir ist ja sicherlich, dass du schon mit 21 Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe, direkt nach der Ausbildung dein eigenes Unternehmen gegründet hast und bis heute tatsächlich nirgendwo sonst gearbeitet hast, als außer für dich selbst. Ja?
Ja. Also,
das hört sich so an, als wäre das Unternehmergehen von Tag 1 in dir drin gewesen.
Ja, also gut, da macht man sich, damals war ich 21, 1991, da macht man sich, wenn man das tut, nicht so viel Gedanken, die man heute im Nachgang vielleicht da interpretiert oder sagt, ja, welche Ideen, welche Vision hast du damals gehabt? Also ich habe 91 einfach meine Ausbildung gemacht, war ja bei Blumenauer Immobilien, das war damals ein relativ großes Unternehmen, also gibt es heute nicht mehr oder nur noch Ableger davon und war aber damals, wie gesagt, eines der größten Immobilienmaklerunternehmen in Deutschland. Und da habe ich so gesehen, wie die das machen und wie das, ja, und habe den Markt gesehen und auch andere Makler gesehen hier in München und konnte mich da schon ein bisschen versuchen. Und dann irgendwann dann habe ich gesagt, okay, bin ich fertig mit meiner Ausbildung und ich wollte da nicht bleiben. Und dann, ja, und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache mein eigenes Ding und als ganz als Einzelkämpfer einfach. Und ich habe gemeinsam mit einem Freund, der hat damals Versicherungen verkauft für die Vereinte, die sind heute bei der Allianz Versicherung. Der hat eine Versicherungsagentur gehabt sozusagen. Und wir haben ein Büro gemietet und wir haben uns das geteilt, ja, und einen Laden. Also, aber in keiner Lauflage oder so, nicht wie hier, sondern das war also eher so versteckt. Damals waren diese Ladenflächen eigentlich günstiger als ein Büro und wir konnten das ein bisschen herrichten und dann war es für uns halt ja, eine ganz günstige Möglichkeit. Und ja, und dann habe ich halt angefangen, das zu tun, was ich vor der Ausbildung auch schon getan habe, nur halt unter meinem Namen. Und klar, ich hatte damals schon mir eine Software angeschafft, auf DOS-Basis war das noch. Und das war vom WK-Verlag, genau, vom WK-Verlag der Immomanager. Ja. Das war meine erste Immobilienmakler-Software, ein DOS-Produkt. War aber nicht so schlecht, habe damit eigentlich relativ lange gearbeitet. Ansonsten hat man sich einen Schreibtisch bei IKEA geholt und ein Faxgerät, das war damals wichtig, und einen Kopierer gebrauchten. Und das waren ja keine großen Investitionen. Also es ist ja nicht so, dass man dann gesagt hat, man braucht da irgendwie einen Businessplan und geht zur Bank und nimmt einen Kredit auf oder so, sondern das waren überschaubare Beträge, die man da irgendwo aufgebracht hat. Und wenn man jetzt nicht unbedingt, und das war ich Gott sei Dank nicht, angewiesen war, von Anfang an jetzt Geld zu verdienen mit 21. Ich habe damals noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern unterm Dach und dann hat man auch keine großen Unkosten. Ja? Und dann hat man einfach angefangen. Ja? So, und so war das damals.
Aber deine Eltern waren ja selber auch Unternehmer.
Mein Vater hat eine Stahl- und Metallbaufirma gehabt und hat auch selbst mit Immobilien sich immer beschäftigt. Also neben diesem Schlossereibetrieb war er natürlich auch Immobilieninvestor, wenn man so würde man heute sagen, und hat also im kleinen Bereich mal ein Mehrfamilienhaus gebaut oder investiert in Gewerbeobjekt und vermietet. Und so kam ich halt schon auch in meiner Kindheit eigentlich in Berührung mit den Themen Immobilien und Vermietung. Und mein Vater hat mich da reinschauen lassen und auch das eine oder andere gezeigt. Und als ich dann angefangen habe oder meine Ausbildung zu Ende hatte, dann habe ich auch ein bisschen verwaltet für ihn manchmal, also so ein Gewerbeobjekt, wo nicht viel Aufwand eigentlich war, Nebenkostenabrechnung und sich mal um die Mieter kümmern, die da waren, dort ein größeres Gewerbeobjekt mit 2 Mietern drin. Also das war eigentlich die Ursprungsidee eigentlich meines Vaters damals, der gesagt hat, ja, also mein Bruder hat die Firma, der ist viel älter als ich, der ist 16 Jahre älter, der hat die Firma übernommen, diesen Stahl- und Metallbaubetrieb und mein Vater hat gesagt, okay, mach doch du was mit Immobilien oder beziehungsweise verwalte diese Immobilien. Nicht, dass er jetzt so viel gehabt hätte, dass das lohnen würde, aber er kannte eine Menge Menschen, die Immobilienbesitz hatten und er wollte mich in diese Richtung Verwaltung eigentlich motivieren. Und als ich meine Ausbildung angefangen habe, mit gerade 18 oder was, dann nur 19 war ich, nach dem Abitur, da hat man gesagt, okay, was machst du? Man hatte so irgendwie gar keinen so richtigen Plan. Warst froh, dass du das Abitur irgendwie hattest. Also, naja, warum nicht Immobilien? Klingt nicht schlecht, ja, oder Verwaltung, ja. Und dann habe ich aber während der Ausbildung gemerkt, dass das Thema Verwaltung mir also nicht so zusagt. Habe dann auch nochmal die Ausbildungsstelle während der Ausbildung gewechselt von einem Verwaltungsbetrieb dann zu einem Maklerbetrieb, weil ich schon gemerkt habe, das Verwalten, das ist nicht so meins, ja. So, und dann bin ich mit 21 ja dann, habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich das gemacht, die Ausbildung, und habe auch gesehen, so eine Raketenwissenschaft ist es auch nicht. Und die da unterwegs sind vermitteln, das sind jetzt nicht, dass die besondere Fähigkeiten haben. Du musst halt mit Menschen umgehen können. Du musst halt ein bisschen Empathie haben, Einfühlungsvermögen. Du musst kommunikativ sein. Und das war ich damals auch, wie heute hoffentlich. Und dann habe ich gesagt, okay, probiere ich einfach, ja, so. Und dann hat man angefangen, ja, also nicht jetzt mit einer großen Businessplan sondern einfach begonnen.
Aber so aus der Ferne, wenn man das so liest und hört, dann hattest du ja zu Hause letztendlich, hast du das Unternehmergehen auch zumindest tagtäglich gesehen und mitbekommen. Du hattest schon Kontakt mit Immobilien und du hast dann im Laufe der Ausbildung dann festgestellt, Verwaltung vielleicht nicht so sehr, eher vertreiben. Und so ist dann vielleicht dann tatsächlich alles auch irgendwie zusammengekommen. Aber wann hast du denn dann für dich gemerkt, das funktioniert ja auch wirklich, das ist das Richtige für mich, damit kann ich auch ein nachhaltiges Geschäft aufbauen?
Ja, also ich habe 91 ja dann begonnen und das waren eigentlich schon die ersten 2 Jahre, lief das also natürlich nicht in Dimensionen wie heute. Ich war Einzelkämpfer und du hattest halt dann ein paar Sachen gemacht, mal ein größeres Geschäft oder auch mal ein paar kleinere. Das war dann so ein bisschen volatil, mal ein gutes Jahr, mal ein weniger gutes Jahr, aber man hat immer ganz gutes Geld verdient. Also, und für damals mit 21 habe ich eine Menge Geld verdient. Ich habe damals auch schon angefangen, hochpreisige Immobilien zu machen, also viele Sachen aus den in der Zeit, wo ich da alleine war, das waren so Villen in Grünwald oder so, da waren die auch noch relativ einfach zu akquirieren, sag ich mal, und die fanden die Verkäufer von diesen Villen oder fanden das ganz erfrischend, da mit einem jungen, dynamischen Makler zu sprechen. Damals war man ja sozusagen nicht etabliert, sondern man war ja sozusagen, heute würde man Newcomer sagen, und dann hast du halt mit den Leuten da gesprochen, hast die richtige Sprache gefunden und hattest dann das Vertrauen und hast dann halt auch mal einen Auftrag bekommen. Und dann hast du dich da typisch Privatakquise, wie man sie heute auch teilweise noch macht. Aber damals war noch viel mehr von privat auch angeboten, also in der Zeitung. Gab ja damals doch kein Internet. Da hatte man sich halt dann am Freitagabend irgendwie am Hauptbahnhof die Süddeutsche Zeitung besorgt, damit man früh dran war, und hat am Samstag dann angefangen zu telefonieren und Termine gemacht. Klar, wie heute, denn natürlich viele der Sachen, die dann da drin waren, die waren dann vielleicht auch schnell verkauft, weil sie preislich in Ordnung waren, aber andere, die waren halt preislich vielleicht überzogen, und das war dann das, was man letztendlich mit einer langfristigen Beratungsleistung dann auch, wo man einen Auftrag kriegen konnte. Das ist eigentlich wie heute auch. Gibt ja heute noch dieses Thema mit der Privatakquise. Wir machen das auch noch bis heute. Also diese Technik, private Anbieter zu kontaktieren, die von sich aus auf den Markt gehen, ist ja heute auch noch durchaus, ist heute ja kein großer Umsatzanteil mehr jetzt bei uns, aber es ist immer noch, wird immer noch betrieben.
Ja. Jetzt so in der Retrospektive auf 35 Jahre eigene Immobilien, gibt es ein, zwei, drei Entscheidungen, wo du sagst, die stechen jetzt mit Blick in den Rückspiegel hinaus. Das waren richtig gute Entscheidungen.
Also sicherlich, wir haben lange Zeit, waren wir eigentlich die ersten 10 Jahre, habe ich das Unternehmen eigentlich oder weitgehend mit 2, 3, 4 Leuten betrieben. Also sag ich mal, meine Assistenz, mal ein Azubi, ein Praktikant und so. Also man hat, also es war ein überschaubares Personal, was man da hatte. Das erste Büro, was ich in Nymphenburg hatte, hatte ich dann runtervermietet auf Flächen und so weiter. Also man hat natürlich jetzt nicht, heute will man ja alles sofort skalieren und am besten noch mit Fremdkapital und Businessplan und Investoren und Teilhabern, Gesellschaftern und so weiter. Das gab es halt nicht, und das gibt es bis heute jetzt nicht bei uns. Also wir haben noch nie einen Kredit aufgenommen, wir haben auch noch nie irgendwo Gesellschafter mit aufgenommen oder so etwas. Ich bin bis heute Alleingesellschafter des Unternehmens, und wir waren noch nie Fremdkapital getrieben oder in der Expansion da irgendwo, dass wir gesagt, wir haben das immer aus eigenen Mitteln gemacht, ja, und haben auch eine gut gefüllte Kriegskasse, so dass wir da ein bisschen anders, oder ich habe da anders gedacht, als man manchmal heute da denkt, oder wenn ich so höre, wie andere da planen, oder wenn man mal Businesspläne oder Expansionspläne sieht, oder auch wie andere das gemacht haben, wie die das aufgebaut haben, wo es dann Gesellschafterstrukturen, Investorenstrukturen gibt oder mit Makler und so weiter. Wenn ich sehe, welche Umsätze die dann aber mit den Investitionen, die sie getätigt haben, dann doch nur erwirtschaften können, und zwar deutschlandweit, dann sage ich, naja, so schlecht haben wir das eigentlich hier in München nicht gemacht. Wir haben natürlich sozusagen mehr Zeit gebraucht. Klar, 35 Jahre ist eine lange Zeit. Aber wir haben auf jeden Fall nicht diese Wachstumsschmerzen gehabt. Also wir haben uns immer im Wachstum eigentlich wohlgefühlt, oder ich mich wohlgefühlt, und es war jetzt nie so, Wachstum war immer eine Frage der Gelegenheit und nicht sozusagen des Plans, dass man sagt, ja, das, ich mache das jetzt auf einer Landkarte strategisch da und dann, und bis dahin möchte ich dort eröffnen und bis dahin möchte ich hier eröffnen. Ich muss ja niemandem erklären, wann ich was tue und zu welchem Zweck, sondern das habe ich ja selber entschieden, und so gesehen kann ich nur für mich sagen, war das immer eigentlich, ja, der richtige Zeitpunkt, wo man was getan hat, oder auch vielleicht die richtige Gelegenheit oder es auch wieder gelassen hat. Also es war nicht immer nur erfolgreich. Man hat ja auch dann manchmal, wir haben ja auch mal in Frankfurt ein Büro gemacht, da waren wir einfach zu weit weg, um das vernünftig zu führen, haben dann auch personell nicht die richtige Besetzung gefunden und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die man, aber auch das tat uns jetzt nicht so weh, weil wir jetzt da nicht so intensiv in den Markt reingegangen sind, zu sagen, wir holen da jetzt, keine Ahnung, 20 Leute, machen da, was weiß ich, 3 Büros auf einmal auf oder sowas, sondern wir haben ein Büro eröffnet mit 4 Arbeitsplätzen und haben dann mal versucht, haben das ausprobiert. Und mein Gott, dann kann man auch mal sowas auch wieder einstellen oder sagen, das kann man mal 5 Jahre ausprobieren, sich anschauen und dann auch wieder sagen, okay, lass mal sein. Ja, so, und so gesehen haben wir jetzt hier in München in den letzten Jahren noch ein paar Standorte eröffnet, vielleicht in den nächsten Jahren auch. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es nicht. Es fragen mich natürlich immer alle, ja, was sind denn die nächsten Pläne? Was macht ihr? Aber andererseits, ich könnte es nicht ehrlich sagen. Ja, ich könnte sagen, ja, ich habe schon Pläne, aber die verrate ich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen aus dem Gefühl heraus. Und dann muss ja alles stimmen. Dann muss auch mal die Mannschaft stimmen. Es müssen die Leute auch gut motiviert sein. Dann kann man sowas machen. Ja, also wenn man vielleicht in den bestehenden Büros irgendwelche Dinge hat, die man erstmal ja, gerade biegen muss oder irgendwie oder irgendwelche Umstellungen, die man gerade hat, dann sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt das wieder nochmal expandieren, ja? So, oder irgendwie erstmal Personal aufbauen und dann expandieren. Es ist natürlich immer so, es ist einfach, heute ein Ladenlokal irgendwie aufzumachen und auszustatten und damit viel Geld irgendwie eine schöne Innenausstattung herbeizuzimmern. Oder einen Computer anzuschaffen, aber was wirklich schwer ist, ist das richtige Personal zu finden und dass das auch anwächst. Ja? Also es ist sogar einfach, Personal zu finden, aber schwierig ist, dass es anwächst und dass es bleibt. Das ist eigentlich die Herausforderung.
Und wie gehst du das als Führungskraft an? Was ist dein, was ist so die Werte, die für dich wichtig sind im Recruiting einerseits und zum anderen, damit eben auch der Mitarbeiter dann Wurzeln schlägt bei Aigner Immobilien.
Ja, also wir sind ja ein inhabergeführtes Unternehmen. Das heißt, ich bin mit meiner Geschäftsführerin, der Frau Steinbeiß, sozusagen in der Leitung. Ansonsten haben wir in den einzelnen Standorten immer Büroleiter, die sozusagen das dann den Standort verantworten. Und die Besonderheit bei uns ist sicherlich, wir haben nur Angestellte, Makler, die mit Fixum plus Provision arbeiten. Das heißt, wir bestellen keine Freiberufler ein und das schon seit über 10 Jahren. Also wir haben früher, ganz früher auch mal Freiberufler gehabt bei uns, aber wir haben dann schon vor über 10 Jahren umgestellt, wirklich ganz konsequent nur noch auf Angestellte, Makler, die natürlich mit geringerem Fixum und höheren Provisionsanteilen. Also das Verhältnis ist, würde ich sagen, heute, je nachdem, welche Umsätze der macht, aber das kann schon mal bis zu 80% variabel sein natürlich. Ja? Also das heißt, auch die Makler bei uns verdienen ähnlich wie in Handelsvertreterstrukturen schon hohe Provisionen. Aber sie haben halt auch noch ein Fixum, was plus eine Vorauszahlung, sodass das auch ein bisschen kontinuierlich ist, weil sonst ist der Makler natürlich sehr immer auf Bedacht auf kurzfristiges Geschäft in solchen Handelsvertreterstrukturen. Dass der immer natürlich nur von jetzt auf gleich denkt und dieses Langfristige, was wir ja in einem inhabergeführten Unternehmen auch ein bisschen auch leben, dieses langfristige Denken, die Kundenbeziehung, die man heute vielleicht pflegt, die sich erst in 2-3 Jahren auszahlt. Dieses Denken kriegt man natürlich in der Handelsvertreterstruktur schwer unter. Ja? Und das versuchen wir bei uns auch im Teamwork zu praktizieren. Das heißt auch bei uns, wir haben 150 Mitarbeiter, wir haben aber nur 45 Vertriebsleute. Das heißt also, dieser Umsatz, wenn man so will, wird generiert von 45 Personen. Das hat natürlich, muss man unsere Betriebsstruktur ein bisschen ansehen oder die muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Wir haben ganz viel Backoffice-Orientierung. Ja, also das heißt, das kann man sich so ungefähr wie eine Anwaltskanzlei vorstellen, dass wir ganz viel Assistenztätigkeiten outgesourced haben von den Maklern. Dass die Makler sich wirklich nur auf das konzentrieren, was sie können, nämlich die Termine und die Verhandlungen, die Gespräche mit den Kunden, mit Verkäufern, mit Käufern und nicht Bürotätigkeiten machen. So, also das heißt, das ist das, was wir wollen, dass der Makler sich konzentriert auf sein Business, was nur er machen kann. Weil es ist einfach oder einfacher, Assistenzen zu finden als gute Makler. Und aus dem Prinzip heraus haben wir gesagt, okay, alles, was nicht unbedingt jetzt ein Makler machen muss, das soll eine Assistenz tun. Wir haben auch Führungsebenen. Wir haben halt in jedem Büro einen Büroleiter. Wir haben einen stellvertretenden Büroleiter in den meisten Büros, je nach Größe. Wir haben dann eine Assistenz des Büroleiters. Dann haben wir eine Teamassistenz. Dann haben wir ein Sekretariat. Dann haben wir allein ein Callcenter mit 8 Leuten, die nur telefonieren. Also die Aufgabe haben, wirklich nur die Kundenkartei zu pflegen und den Anfragen entgegenzunehmen. Wir haben ein Marketing. Das ist wie eine kleine Werbeagentur mit 15 Leuten. Wir haben 3 festangestellte Fotografen. Wir haben 3 Leute in der Finanzierung. Also wir haben eine IT-Abteilung mit 6 Leuten. Also da ist schon viel an Backoffice da, ja, was sozusagen die Makler in ihren Kernaufgaben unterstützt und auch den, sage ich mal, ja, ein bisschen den Kopf frei hält für das, was nur sie können, nämlich die Kundenkommunikation.
Das ist ja eine extrem strukturierte Herangehensweise an das Thema Immobilienvermittlung und auch eine sehr, sehr starke Aufgabenteilung.
Ja.
Mit einem sehr großzügigen Schlüssel von Backoffice zu Immobilienmakler. Ist das dann ein 1:1 Schlüssel?
In etwa? Also man muss natürlich immer unterscheiden, wir haben auch eine Abteilung, die macht Investment, also die sind bei den 150 Leuten auch mit dabei.
Ja.
Das ist ein Team, das arbeitet in einem Pool, die sind jetzt wieder im ganz anderen Business unterwegs.
Ja. Ja.
Dann haben wir natürlich eine Vermietungsabteilung, das sind 6 Leute, die machen nur Vermietungen, die vermieten im Jahr 250 Wohnungen. Das ist natürlich, die gehören alle zu diesem Mitarbeiterstamm dazu.
Ja.
Das ist aber nicht jetzt, weil ich vorher sage, 45 Makler, die den Umsatz im Wesentlichen prägen. Klar, die Investmentabteilung hat noch einen großen Anteil. Auch an unseren Umsatzsprüngen der letzten Jahre sind die erheblich beteiligt. Mit diesen typischen Wohnungsgeschäftshäusern hier in München, in der Preisregion zwischen 5 und 15 Millionen. Das ist so dieser Bereich, wo wir im Jahr über 20 Häuser umsetzen. Das ist zum Beispiel, da ist auch noch eine Menge an Umsatz oder an Potenzial für unsere Investmentabteilung dabei. Da machen die noch ein bisschen gewerbliche Vermietung, die machen auch ein bisschen gewerblichen Verkauf, also dann irgendwo mal ein Einkaufszentrum oder eine Vermietung an Penny oder sowas, das kommt dann auch noch dazu. Also das ist schon ein Zusammenspiel und daraus ergeben sich dann wieder Synergieeffekte natürlich für die anderen Abteilungen. Ja? Also unsere Kunden werden ja wirklich vollumfassend in allen Asset-Klassen, sagt man so schön, beraten und nehmen das auch in Anspruch.
Wann hast du angefangen, diese Strukturen aufzubauen?
Also diese Strukturen so aufzubauen, wie wir sie jetzt haben, haben wir eigentlich dann angefangen, als wir die Filialen eröffnet haben. Und das war dann Anfang der 2000er Jahre, haben wir dann irgendwie, sind wir personell dann irgendwo auch gewachsen. Da haben wir, muss ich sagen, gute Leute einfach aus der Ausbildung übernehmen können. Ich habe schon früh angefangen, Ausbildungsplätze anzubieten im Unternehmen und immer über die Jahre hinweg. In meinen Anfangsjahren hatte ich immer schon so 2, 3 Auszubildende. Ja. Für ein kleines Unternehmen ist das eine ganze Menge. Und dann haben wir natürlich immer mehr auch darauf gesetzt und gesagt, okay, jetzt haben wir die ausgebildet, jetzt konnte man vielleicht 2 übernehmen, einen weniger, weil der war nicht so gut oder so. So, und dann hat man gesagt, okay, dann die auszubilden, haben dann gesagt, okay, ja, holen wir es doch noch ein mehr. Oder die Leute, die dann fertig waren, haben dann gesagt, komm, lass uns wachsen und holen wir uns noch ein paar auszubilden. Und so raus wir sind ein sehr ausbildungsstarker Betrieb. Wir haben im Schnitt über 5 Ausbildungsrichtungen. Wir bilden jetzt zum Bürokaufmann aus, wir bilden zum Marketingkaufmann aus, wir bilden zum IT-Kaufmann aus, zum Immobilienkaufmann aus und die ganz klassische Bürokaufmann-Ausbildung machen wir auch. So, das heißt, wir haben im Schnitt zwischen 25 und 30 Auszubildende in verschiedenen Lehrjahren natürlich, ja, die haben alle zwischen 1 und 3 Jahre Lehrzeit und dadurch, wenn man jedes Jahr so 7, 8 Leute einstellt, kommt das dann schnell zusammen, so dass man dann so einen Stamm hat von zwischen 25 und 30 Azubis. Ja, und daraus haben wir dann gute Leute rekrutiert und die heute, also man muss fast sagen, dass das 80% unserer Belegschaft sind vielleicht, insbesondere im Führungsbereich, sind ehemalige Auszubildende bei uns. Also die schon teilweise über 20 Jahre dabei sind. Also wir haben jetzt, wir machen an Weihnachten immer die Ehrung der Leute, die schon lange bei uns sind und unter anderem Frau Schachtner, die ist jetzt 20 Jahre bei uns. Ja? Und auch Frau Steinbeier ist auch schon 20 Jahre bei uns. Also das sind so unsere Vorzeige, sozusagen Karriere. Leute, die bei uns, Frau Steinbeiß ist ja Geschäftsführerin, der Herr Steinbeiß und so, also das sind alles zwischen 15 und 20 Jahren bei uns. Also wir haben wirklich viele Leute aus der Ausbildung übernommen, die dann bei uns Karriere gemacht haben. Und die das Unternehmen auch, die haben nicht nur Karriere gemacht, sondern man muss es auch andersrum sagen, die haben eigentlich mit mir gemeinsam das Unternehmen aufgebaut. Das muss gesagt werden, weil das ist keine One-Man-Show gewesen. Also die in den 35 Jahren hier das Unternehmen so zu dem zu machen, was es heute ist, das hat nur funktioniert mit den Menschen, die hier arbeiten und die hier schon so lange arbeiten und die jeden Tag hier einen großartigen Job machen und Dinge zum Teil auch besser können, als ich das kann. Das muss man ganz offen sagen.
Ist ja auch ein Skill, das zu erkennen und dann auch die entsprechenden Leute zu finden, die dann komplementär zu einem selber sind.
Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was man, das kann man ja auch in allen Biografien, wenn man sich da mal mit beschäftigt oder irgendwie mit Unternehmern unterhält, dann können die nicht alle, das sind jetzt alles keine Raketenwissenschaftler, aber sie sind in der Lage, Raketenwissenschaftler zu erkennen und sie einzustellen.
Wenn ich jetzt mal hier bei einer Weihnachtsfeier von euch durch die Reihen gehen würde und mal die Mitarbeiter befragen würde, sag mir doch mal ein paar Stichworte, wie muss ich mir den Thomas als Person vorstellen, als Führungskraft im Unternehmen? Was glaubst du und weißt du, wird dann zurückkommen?
Also dynamisch, glaube ich, würden viele sagen, umtriebig, penibel. Ja, also er hat viele Ideen, ja, und das ist, glaube ich, auch etwas, was wirklich ich überfordere dann manchmal, vielleicht den einen oder anderen bei uns mit der Vielzahl von Ideen, die ich gleichzeitig habe oder wo ich denke, das können wir doch mal so machen und mal so machen und mal so machen. Aber man muss mal die befragen, vielleicht. Es ist schwer immer zu sagen, was sagen andere über einen, aber ich glaube, wahrscheinlich würden viele sagen, hat man viele Ideen und klar, das ist dieses Unternehmertum besteht natürlich aus Ideen. Und man muss ja immer auch eine Mannschaft haben, die einen dann vielleicht auch sagt, okay, pass auf, das ist zwar eine nette Idee, aber am Ende muss sie realisiert werden. Und das Realisieren ist dann halt auch nicht ganz so leicht wie die Idee, die man dann formuliert. Ja? Und das muss man bis zum Ende denken. Und so bin ich auch immer ganz froh, wenn Leute dann sagen, okay, also lasst uns das mal bis zum Ende denken. Und dann muss man auch sagen, okay, vielleicht die Idee ist gut, aber in der Realität ist sie wahrscheinlich schwer umsetzbar oder bringt dann am Ende auch keinen Ertrag. Ja? Das ist ja auch vieles, auch ich habe dann festgestellt, wir haben Wohnungstauschbörsen haben wir auch schon gemacht ein Neubauradar, um Markttransparenz besser zu machen und solche Sachen. Keine schlechten Ideen, aber in der Umsetzung natürlich extrem aufwendig und in der Praxis dann vielleicht auch nicht funktionabel beziehungsweise zu komplex oder auch nicht wirklich, mit Ertrag am Schluss.
Wenn wir mal eine Idee nehmen, zum Beispiel die Qualifizierung von den Interessenten dann im Callcenter.
Ja.
Wie wichtig ist das für euren Unternehmenserfolg?
Also wir haben ja eine sehr, sehr gepflegte und umfassend aktive, nenne ich es mal, Datenbank, weil eine Datenbank hat jeder. Aber die Frage ist, wie geht man mit der um oder was macht man mit der? Also wir haben schon sehr früh also gesagt, okay, wir möchten unsere Kunden bespielen mit einer Vielzahl von Marketing, also nicht nur irgendwie einen Flyer rausschicken, sondern auch Marktberichte, Events, ganz spezielle Kunden-Newsletter, die also ausgerichtet sind auf die Zielgruppe, haben die also kategorisiert, unsere Adressen, also nicht nur Interessenten, sondern auch Eigentümer, weil ich muss einen Eigentümer eines Mehrfamilienhauses, dem brauche ich nicht irgendwelche Wohnungsangebote schicken, ja, aber der ist interessiert an Markt oder an neuer Rechtsprechung im Bereich der Vermietung und an solchen Themen. Ja, der ist vielleicht auch politisch interessiert an Themen, die neue Rechtsprechung oder Steuergesetzgebung oder was auch immer, ja, also oder Wohnungspolitik interessiert den. Also solche Sachen, da haben wir schon sehr früh drauf gesetzt, da auch ein bisschen nicht nur jetzt das Marketing jetzt sagen, wir sind ein toller Makler, sondern sehr viel Information auch wieder zu geben, ja, oder auch eine gewisse hin und wieder auch mal vielleicht ein Statement abzugeben zu politischen Entwicklungen oder zum Markt und so auch eine gewisse Präsenz zu haben, eben auch durchaus mal eine PR-Meldung, die dann aufgegriffen wird von der Presse oder von der Lokalpresse oder überregional auch teilweise. Ich bekomme sehr viele Anfragen, auch überregional von Medien, sei es Zeitungen, Zeitschriften, Online-Portale, die dann irgendwelche Statements zum Beispiel, weil wir halt präsent sind im Markt, dann anfordern. Und das haben wir schon sehr früh gemacht. Wir haben ja auch eine eigene PR-Abteilung, die sich darum kümmert. Also ja, und das ist etwas, glaube ich, was die Kunden schätzen. Und dann natürlich, also nur sozusagen ein Callcenter, das dann Kunden anruft, das ist ja auch nicht der Gamechanger, sondern es kommt auf die Vielzahl der Kombinationen an, die man da entwickelt, welche, dass die ineinander greifen. Ja? Also es ist wie sagt man so schön im Marketing immer, man braucht so und so viele Berührungspunkte mit den Kunden, bis er dann sozusagen das Produkt kauft. Ja? Also Touchpoints sagen die dann dazu. Ja? So, und genauso ist es eigentlich auch als Immobilienmakler. Ich muss natürlich im Internet präsent sein, Google-Ranking. Ich muss telefonisch den Kunden vielleicht hin und wieder mal kontaktieren und Präsenz zeigen. Ich muss auf Veranstaltungen sein. Ich muss in der Presse erscheinen und so weiter. Also solche Dinge, die einzelne Maßnahme ist nicht der Gamechanger, sondern ist die Kombination der verschiedenen Maßnahmen.
Ja, es gibt ja auch so schöne Auswertungen, dass im Schnitt, bevor jemand dann tatsächlich auch eine Beauftragung unterschreibt, 8-mal kontaktiert wurde oder wie häufig dann die Zahl ist. Ja. Kommt ja auch immer ein bisschen auf den Anwendungsfall an, aber absolut, total nachvollziehbar. Jetzt haben wir schon sehr viel über Aigner Immobilien gesprochen, ohne dass du Aigner Immobilien auch mal vorstellst, wie ihr aufgestellt seid, die 26 Millionen Euro Umsatz zum Beispiel, wie verteilen die sich auf die unterschiedlichen Bereiche? Kannst du uns da noch ein paar Insights geben? Dass wir noch ein bisschen mehr über Aigner sprechen und ja. eure Aktivität im Markt.
Ja, also wir kommen natürlich aus der klassischen Vermittlung von eigengenutzten Wohnimmobilien. Das ist sozusagen das, wo wir ursprünglich dann auch groß geworden, was auch heute noch ein großer Teil unseres Umsatzes ist. Wie gesagt, wir vermitteln ja über 800 Verträge im Jahr. Da ist natürlich eine große Bandbreite. Ich sage immer, vom Apartment bis zum Wohnblock vermitteln wir eigentlich alles. Genauso wie Gewerbeimmobilien, Also das ist sowohl hier im Großraum München als auch überregional Gewerbe- und Anlageimmobilien. Grundstücke waren natürlich auch mal eine Zeit lang, momentan ist der Grundstücksmarkt ein bisschen schwieriger in München, aber auch das war mal eine Zeit, ein Großteil unseres Umsatzes. Der Neubau gehört auch dazu. Aktuell ist in München natürlich relativ überschaubar, was der Neubaumarkt was er angeht. Aber es wird die Bodenbildung haben wir hinter uns. Also es ist jetzt geht es nach oben langsam wieder, sodass wir den Transaktionszahlen dann wahrscheinlich irgendwann mal wieder ein Mittel der letzten 10 Jahre erreichen. Momentan sind wir eher da unteren Bereich. Ja, wir haben ja verschiedene Standorte, die ja unterschiedlich auch von Maklern her, sag ich mal, besetzt sind. Unser größter Standort ist mit den meisten Maklern ist Nymphenburg. Da war ja auch unser erstes Büro. Und dann Bogenhausen, Lehel. Also es ist eine gute Mischung aus den, wenn man die Zahlen habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, wenn man sagt, okay, wie viel sind Eigentumswohnungen, wie viel sind gerade überwiegend, man sieht ja auch, wie der Markt ist, ja. Also sag ich mal, hier in München werden ja, sagen wir mal, im Jahr und zwischen, sagen wir mal, je nach Jahr natürlich zwischen 6.000 bis 8.000 Wohnungen verkauft, Neubau und Bestand. Davon, klar, ungefähr so setzt sich auch unsere Umsatzgrößenordnung hin zusammen, ja, so im Endeffekt, dass wir natürlich, und dann die Häuser hier in München sind um die 1000 Häuser, die so gehandelt werden, Reihenhäuser, Doppelhäuser, Einfamilienhäuser im Stadtgebiet München, also das sind die Zahlen des Gutachterausschusses, in dem ich ja Mitglied bin, und die Grundstücke, mal was haben wir hier in München, was so an Grundstücken pro Jahr gehandelt wird, das sind dann so um die, ja, bei den letzten Zahlen waren es so um die 400, 500 Grundstücke, ja, die in allen Größen, die so gehandelt werden. Da sind natürlich große Grundstücke dabei, aber auch ganz kleine für Einfamilienhäuser oder was. Ja, und im Bereich der Mehrfamilienhäuser ist der Markt ja relativ klein in München im Verhältnis zum Beispiel zu Berlin oder sowas. Also haben wir hier 150 Objekte so im Schnitt, die gehandelt werden, Wohn- und Geschäftshäuser im Jahr. Vielleicht mal in guten Zeiten sind es auch mal an die 200, aber mehr ist es dann auch nie, auch in guten Zeiten nicht gewesen. Und wir haben da gute Umsatzanteile, wenngleich der Markt immer noch auch in München fragmentiert ist. Ja, also wir sind ja, es gibt ja viele Makler hier in München, die unterwegs sind im Großraum München. Und dementsprechend haben wir schon noch mal auch Wachstumspotenzial für die nächsten Jahre, würde man sagen. Also wir wollen aus diesem Markt, und das ist eigentlich auch gelungen, wenn wir so anschauen, wie der Markt in den Jahren 2022, 2023 nach unten gegangen ist und wie wir eigentlich unseren Umsatz eigentlich dann sehr gut halten konnten und mit ganz geringen Umsatzrückgängen in 22, 23 rechnen musst oder abgeschlossen haben. 21 war ja dann mal unser Rekordjahr. Und das konnten wir dann 24 nochmal top. Also, und so wie es aussieht, können wir es jetzt dieses Jahr auch nochmal toppen. Also, wir sind da gut unterwegs.
Als ich in der Vorbereitung auf den Podcast mich auch im Unternehmensregister umgetan habe, aber du teilst ja auch eure Zahlen recht offen auf LinkedIn und Social Media, fand ich sehr stark auffällig, wie gut ihr durch die Krise manövriert seid. Ne? Also während hier insgesamt das Transaktionsvolumen in Euro in München ja um gut 50% rückläufig war, habt ihr, ich glaube, um 9%
in 9%, glaube ich.
Ja, 2023 nur federn lassen. Ja, ja. Habt auch noch ein sehr ordentliches Ergebnis schreiben können. Also, ja, dass das auch noch sehr profitabel war, das Jahr.
Ja.
Was macht Aigner Immobilien so resilient in diesem Markt?
Ich glaube, unsere langfristige Geschäftspolitik, die wir haben, dass wir einfach auch schon vorher, aber dann insbesondere in der Zeit, wo die Zinsen so angestiegen sind und es schon deutlich war, dass der Markt nicht mehr jeden Preis akzeptiert, dass wir sehr ehrlich mit unseren Kunden umgegangen sind. Und dass wir denen dann schon gesagt haben, also wenn du jetzt verkaufen willst, begleiten wir dich gerne, aber du musst bereit sein, mit dem Markt zu gehen. Und andere haben vielleicht so gearbeitet wie die letzten Jahrzehnte, so ein bisschen so nach dem Motto, wenn der Markt um 10% oder 15% steigt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Objekt dann in den Preis hineinwächst oder bis dann sozusagen die Preise da sind, was der Verkäufer heute will, aber was unrealistisch ist. Wenn man da natürlich diese Strategie nicht geändert hat und so weitergearbeitet hat, wie man es vielleicht gewohnt war, dann hat man natürlich sehr viel, ich sage mal dazu, Schaufensterware produziert. Objekte, die dann eigentlich nur gelegen sind und nicht verkauft worden sind. Und wir haben halt sehr stringent gesagt, wir nehmen nur den Auftrag an, wo wir eine Realisationschance sehen, und zwar auf einen Zeitraum von 6 Monaten. Der Markt, es ist nicht mehr alles verkauft worden innerhalb von 8 Wochen, so wie es viele Makler vorher immer propagiert haben, sondern länger als 8 Wochen darf der Verkauf nicht dauern und so, sondern man hat einfach längere Verkaufszeiten, die haben sich bis heute auch eigentlich so auch gehalten. Also das heißt, es ist immer noch so, dass man länger braucht, je nach Objekt natürlich und Lage und Kaufpreis, aber man braucht grundsätzlich mal länger, um ein Objekt am Markt heute zu platzieren. Und wir waren da sehr konsequent und haben gesagt, okay, wir weisen unsere Makler auch an, da konsequent zu disqualifizieren. Wir konnten das, weil wir natürlich genug Leads produziert haben. Das heißt also, wir haben eine Menge an Objekten herangetragen bekommen und konnten dann natürlich auch auswählen. Das ist sicherlich der ein oder andere Kollege, der jetzt nicht so sag ich mal, so eine Marktpräsenz hat wie wir, war natürlich, konnte das nicht so machen, ja, weil sonst hätte er gar nichts mehr gehabt, ja. Also das heißt, dieses Hoffnungsmakeln, was natürlich in der Vergangenheit manchmal funktioniert hat, das ging dann halt nicht mehr. Da musste man wirklich sagen, okay, wer jetzt nicht konsequent auch offen und ehrlich mit seinen Kunden umgeht, der wird auf seinen Objekten sitzen bleiben. Und das haben wir ganz gut geschafft, dass wir gesagt haben, okay, Leute, wir haben genug Futter, sagt auch mal nein. Das ist ja, glaube ich, ein grundsätzliches Problem in der Branche, dass viele Makler es verlernt haben, Nein zu sagen. Also ich verstehe das auch teilweise, weil es mir auch schwer gefallen ist, in meinen Anfangsjahren Nein zu sagen. Klar, wenn man nichts hat an Futter, dann ist man natürlich ein bisschen verleitet, Ja zu sagen. Aber ich habe das auch unseren Maklern oft gepredigt und gesagt, ihr könnt ja Ja sagen und dann habt ihr aber euch blockiert für wenn ihr zu oft Ja sagt, habt ihr eine volle Pipeline mit Objekten, die nicht verkäuflich sind. Das heißt also, man muss sich schon genau überlegen und dann könnt ihr auch keine Akquise mehr machen. Also das heißt, ihr könnt euch auch nicht auf die Suche nach passenden Objekten machen, die vielleicht preislich interessanter sind oder wo ihr mit den Verkäufern besser zurechtkommt. Das wird dann habt ihr keine Zeit dazu. Ja, also man hat ja nur 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Oder viele Makler arbeiten so nach dem Motto, kann ja nicht schaden, wenn ich es reinnehme. Doch, es schadet. Also, und es ist nachweislich so, dass wir das natürlich auch sehen, auch wenn wir eine Analyse machen bei uns, dass die Makler, die jetzt viel reingenommen haben, auch bei uns gibt es ja auch unterschiedliche Maklertypen. Und bei denen, die dann doch vielleicht nicht so konsequent waren, dass die dann am Ende des Tages zwar viele Objekte bearbeitet haben, aber im Verhältnis zu ihren Kollegen weniger Umsatz gemacht haben. Ja? Oder diese Balance zu finden ist schwierig, aber man muss als Makler einem das immer wieder bewusst machen. Wie viele Objekte kann ich handeln? Wie viele machen Sinn? Wie viel davon sollte ich umsetzen? Wie viel sollte ich auch reinnehmen? Oder wie viel sollte ich auch disqualifizieren? Ja?
Begleitet ihr das dann in der Vertriebsunterstützung, dass ihr sagt, hier dein Einkaufspreis, wir haben das nochmal gegengecheckt, der weicht um so und so viel von quasi irgendeinem Automatismus ab oder dem Thomas Eigner Algorithmus ab?
Ja,
also lass uns da nochmal reingucken, ob das wirklich ein gutes Objekt ist.
Ich bin ja ein großer Freund von Prozessen und Algorithmen und so weiter, aber eines ist auch klar, unser Geschäft ist individuell. Und das ist auch gut so, weil das ist so individuell, dass auch eine KI das im Endeffekt nicht wirklich oder ein Algorithmus nicht wirklich abbilden kann. Ja, also das, was der Algorithmus kann, das hat er schon vor über 25, 30 Jahren, als der Immobilien-Scout entstanden ist, gekonnt, nämlich dieses Matching, aber das war jetzt auch kein großer Gamechanger. Also, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Angebot, ich stelle das irgendwo auf eine Plattform, Leute registrieren sich, entweder rufen sie es direkt ab, auch über die Website, oder sie kriegen es per E-Mail zugeschickt, weil sie einen Suchwunsch hinterlegt haben. Das hat ja der Immobilien-Scout schon vor 30 Jahren abgebildet. Ja? Also, ist nichts Neues. Und das ist etwas, sage ich mal, aber das ist nur die halbe, das ist ja nicht mal die halbe Miete für den Immobilienmakler. Das ist im Endeffekt, ist es heute was jedes Kind kann, zu sagen, ich suche ein Haus dort und dann gehe ich ins Internet und finde die Dinge, die da angeboten sind. Ja. Also das ist ja kein Angebot und Nachfrage ist nicht das, sage ich mal, das, was ein Makler ausmacht, sondern der Makler macht aus, Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. Ja, und zwar passend zu machen. Das heißt also, so das Angebot natürlich auch so zu gestalten, dass es auf Nachfrage trifft, ja, und dann zu vermitteln und dann letztendlich einen Vertrag zu gestalten zwischen unterschiedlichen Interessenslagen. Nämlich die des Käufers möglichst günstig zu kaufen und die des Verkäufers möglichst hoch zu verkaufen. Also das ist die Kunst des Marktes. Das ist eigentlich die auf das es ankommt. Und warum werden wir Makler beauftragt? Klar, theoretisch könnte ja jeder Verkäufer sagen, ich stelle meine Immobilie bei Scout ein und dann kommen schon genug Interessenten. Naja, aber es ist halt eine Frage der Sicherheit in dem Transaktionsprozess, ja, und der Preissicherheit. Da ist ja ganz viel Unsicherheit auf beiden Seiten, beim Käufer und beim Verkäufer, dass man nicht weiß im Endeffekt, was ist die Immobilie wert, was kann ich dafür bezahlen, was ist zu viel, was ist zu wenig. Also das sind so die Punkte, wo ich glaube, da werden wir das wird auch in 20 Jahren die KI noch nicht hinbekommen. Also die wird es sicherlich versuchen zu simulieren so ein Avatar kann das sicherlich irgendwann mal adaptieren, wenn man ihm genug Input gibt, aber es wird das Vertrauen werden die Menschen nur in einen Makler aus Fleisch und Blut haben. Also da bin ich fest davon überzeugt.
Habt ihr eine bestimmte Einkaufspolitik im Hinblick auf Termine, dass ihr sagt, ich habe eine Zwei-Termin-Strategie oder eine Drei-Termin- oder eine Ein-Termin-Strategie oder ist die total individuell?
Also natürlich diskutieren wir das immer mal wieder, dieses Thema, wie kauft man am besten ein mit unserer Mannschaft, und wir versuchen da schon unseren Maklern auch so ein bisschen die Individualität zu lassen. Ja? Und jeder Kunde ist unterschiedlich. Also die Frage auch, ist er vor Ort, ist er vielleicht gar nicht vor Ort oder ist er irgendwo in Deutschland kommt jetzt also nicht jeden Tag nach München und das Objekt ist aber in München. Also so, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also alles über einen Kamm zu scheren, ist ein bisschen schwierig. Wir versuchen natürlich so eine Zwei-Termin-Strategie zu fahren, dass man sagt, okay, erstmal ein Objekt. Also weg kennenlernen, die Verkäufer kennenlernen, dann zurück ins Büro, Bewertung machen, auch weil die Bewertung bei uns in meinem Team besprochen wird. Also das heißt, das ist immer sozusagen jede Bewertung, die bei uns rausgeht oder die einem Verkäufer vorgestellt wird, wird mit dem Büroleiter auch besprochen oder auch teilweise im Team, also mit den Kollegen. Auch wenn die vielleicht dieses Objekt dann gar nicht betreuen oder damit was zu tun haben, weil bei uns betreuen die die Makler immer ihre eigenen Objekte. Also wir haben nicht so ein Pool-System, wo man sagt, der schmeißt die Objekte rein und jeder hat irgendwelche, so wie es bei Franchise-Unternehmen manchmal ist, jeder hat irgendwie so und so viele Adressen, die er betreut und oder Interessenten. Und dann darf der aus dem Pool jedes Objekt nehmen, was da reingeschmissen wird. Kennt das Objekt zwar nicht, aber er darf es verkaufen. Ja, das ist, davon halte ich persönlich nichts, sondern ich sage, okay, du musst dich auskennen im Objekt. Du musst vor allen Dingen auch den Verkäufer kennen und musst ihm unmittelbares Feedback geben hinsichtlich der Interessenten für dieses Objekt. Und das kann der nur, wenn er sozusagen wirklich unmittelbar mit allen Interessenten spricht und alle Besichtigungen durchführt. Klar, dafür entlasten wir den Makler im Hintergrund mit Backoffice-Tätigkeiten, sodass der sich auf das konzentrieren kann. Und das, aber dann kann er auch das Objekt betreuen von A bis Z. Dann kann er auch alle Interessenten betreuen, die dafür in Frage kommen und den auch den Verkäufer betreuen. Genau, also das ist so unsere Philosophie, die wir da.
Also auch keine Trennung dann von Einkauf und Verkauf, sondern eine ganzheitliche Betreuung der Immobilie.
Also wir kaufen manchmal im Team ein. Das heißt also, dass ein Büroleiter mit dem Makler einkauft, weil sozusagen eine Chefratsbehandlung gewünscht ist. Wir nennen das so ein bisschen, es kommt auf die Objektkategorie an und auch, ob der Kunde jetzt auf uns zugekommen ist. Oder also wenn der Kunde jetzt auf Empfehlung zum Beispiel auch zum Makler kommt, dann sagen wir nicht, ja okay, der Büroleiter muss mitfahren, per Order der Mufti und muss da den Sandbahnhof machen, das wollen wir nicht, sondern dann ist ja eine Vertrauensebene da, aber wenn wir sehen, da ist zum Beispiel wo wir den Kunden nicht richtig einschätzen können oder das ist ein komplizierter Kunde oder das ist jemand vielleicht, der einen hohen Anspruch hat oder wo erstmal das Vertrauen geschaffen wird, wo wir im Wettbewerb stehen, vielleicht mit anderen und wo wir sozusagen so einen Beauty-Contest machen, dann zum Beispiel, dann gehen wir schon zu zweit raus. Also das ist nicht immer der Fall. Wie gesagt, also dann mache ich auch mal den Einkauf mit oder bin dabei beim Einkaufstermin. Auch weil es Empfehlungen sind, vielleicht die persönlich an mich herangetreten werden oder wo man sagt, okay, oder wo die Leute einfach eine Erwartungshaltung haben, auch eine gewisse ältere Generation sagt dann, okay, die wollen dann schon, wie gesagt, diese Chefarztbehandlung und das machen wir dann. Also das ist aber ansonsten ist Einkauf, Verkauf bei uns nicht getrennt. Also wir haben keine speziellen Einkäufe, wir haben diskutiert das Thema hin und wieder mal, aber bislang, also wir haben, wenn man so will, als Einkäufer den Büroleiter mit dabei. Aber nur für spezielle Objekte. Ja.
Du hast jetzt eben auch schon mal angesprochen, das Thema Portale. Wenn ich dich so höre, könnte ich mir vorstellen, dass es dir auch sehr wichtig ist, eine große Unabhängigkeit von bestimmten Marketingkanälen zu haben, dass du auch versuchst, viele Interessenten aus dem eigenen Bestand zu generieren.
Also ich habe da keine Ideologie, anders als da vielleicht der ein oder andere fährt und sagt, ich muss da jetzt ganz unabhängig sein vom Immobilien-Scout oder von irgendeinem anderen Portal. Für uns ist das, sind diese Portale eines der Mittel, die wir benutzen. Und wir haben eine Souveränität. Also ich glaube, dass die Portale, wir sind nicht abhängig von denen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass die schon auch sehr interessiert daran sind, Maklerunternehmen wie uns auf ihrem Portal zu haben und da auch durchaus kooperativ sind mit uns, weil sie sagen, okay, wir brauchen qualitativ gute Objekte, die präsentiert werden. Und wir haben ja doch den höchsten Immobilienbestand in München, der auf dem Immobilien-Scout präsentiert wird. Und so gesehen haben wir da auch einen gewissen Stellenwert bei denen. Aber wir haben keine Abhängigkeit. Also wir analysieren das hin und wieder mal und also wir generieren über unsere Website mehr Anfragen als immer über alle Portale zusammen. Also wenn man mal die ganzen Anfragen, wir sind da sehr datengetrieben. Wenn man das mal alles auswertet, dann stellen wir immer wieder fest, wir sind sehr unabhängig. Wir könnten Wir könnten auch mal monatelang den Immobilien-Scout ausschalten. Ja? Das würde wahrscheinlich kaum auffallen. Also unseren Mitarbeitern wahrscheinlich am wenigsten, sondern vielleicht nur den Kunden, der das dann sein Objekt sucht und nicht findet auf dem Portal. Also es ist auch so, dass wir manche Objekte strategisch überhaupt nicht auf dem Portal präsentieren. Also es gibt auch Objektkategorien, die wir kategorisch nicht auf Portalen präsentieren, zum Beispiel unsere ganzen Mehrfamilienhäuser, ja, also alles diese Wohn- und Geschäftshäuser, weil da haben wir Mieter drin, das ist ein sehr sensibles Geschäft, also das kommt sehr selten vor, höchstens mal bei einer Erbengemeinschaft, die sagt, ja, also warum ist das nicht, wird das nicht beworben und so, dann sagen wir, es macht keinen Sinn, es zu bewerben in Portalen, und wenn die dann sagen, ja, aber wir wollen das und oder irgendwie ein Testamentsvollstrecker das Geschäft nicht versteht oder sagt, aber ich muss das nachweisen, dass sie das beworben haben und so weiter, dann sagen, okay, dann machen wir das. Aber im Regelfall zum Beispiel ist diese Sachen bewerben wir gar nicht öffentlich. Auch Grundstücke zum Teil oder so etwas. Das, auch das, wo wir sagen, wir wissen, wer das kauft oder wir haben die Zielgruppe, die wir da ansprechen, haben auch genug vorgemerkte Kunden. Wir wollen das auch bewusst vielleicht ein bisschen exklusiveren Rahmen halten. Und wenn man dann einen Verkaufsprozess hat, es kann durchaus sein, dass so ein Verkauf ein halbes Jahr dauert und dass man da immer wieder, genug Interessenten aber produziert über unsere sonstigen Maßnahmen oder über unsere Ladenlokale, über unsere vorgemerkten Kunden und über die Direktanfragen, die wir bekommen. Das ist halt auch eine Frage der Wertigkeit. Wenn das Ding dann 6 Monate im Portal steht, ist es kein Mehrwert. Ja? Deshalb verkaufe ich es nicht schneller. Ich habe dann zwar alle möglichen neugierigen Menschen, die sich dafür interessieren, aber die es dann ohnehin nicht kaufen. Ja, sag ich mal, das ist unsere Erfahrung für, wenn man exklusive Immobilien anbietet, kann man durchaus da ein bisschen, sag ich mal, das exklusiv verhalten. Ja, und dazu gehört nicht unbedingt eine Präsentation im Portal. Man kann das machen. Wir besprechen das auch mit unseren Kunden, unseren Auftraggebern immer ziemlich klar. Okay, um da auch vielleicht stufenmäßig vorzugehen und zu sagen, und wenn, dann vielleicht über einen begrenzten Zeitraum, dass man so ein Objekt dann halt bewirbt über ein Internetportal. Und wir versuchen natürlich auch unsere Seite exklusiv zu halten und zu sagen, okay, wenn du wirklich wissen willst, was wir alles haben, dann geh auf unsere Website, schau da und geh nicht in Immobilien-Scout oder auf irgendein anderes Portal, sondern orientier dich dann bei uns direkt. Ja, das funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt, wir haben da keine Ideologie. Also wir sind jetzt nicht so, sagen wir wollen da unabhängig werden. Es gibt ja manche Makler, die sagen, ich lese das immer wieder mal, die sagen, nee, also wir sind davon ausgestiegen und wir sind da, okay, kann man machen, okay, oder weiß ich, was die für Objekte haben oder welchen Markt die sich bewegen. Also für uns ist das jetzt keine Ding, aber wir gehen halt ganz bewusst mit dem einen oder anderen Objekt gar nicht erst rein. Ja? Also,
habt ihr eine abgestufte Veröffentlichungsstrategie, dass ihr eure eigenen Kanäle, Social Media, eigene Webseite erst bespielt und anschließend?
Ja, das tun wir. Das tun wir sehr individuell. Also das muss jetzt nicht immer nach einem gewissen, sondern das wird halt dann festgelegt, wie ich schon mal gesagt habe, mit dem Eigentümer, mit dem Verkäufer, auch was der möchte. Manche Verkäufer haben ja auch sehr strikte Vorstellungen von Diskretion, ob die immer realistisch sind oder klar, aber man diskutiert es dann halt mal und dann kann man das individuell abstimmen. Ja, klar, weil viele wollen dann nicht, dass der Nachbar weiß, dass man verkauft. Das kenne ich alles, also das war schon zu meinen Anfängen so, aber das relativiert sich dann alles mit der Zeit.
Du hast eben gesagt, dass ihr auch in den schwierigen Jahren 22, 23 auch viele, viele Leads hattet. Jetzt habe ich bei euch in dem Jahresabschluss gesehen, dass ihr aber deutlich weniger Tippgeberprovisionen, glaube ich, ausgezahlt habt. Da stand was von -50%. Was sind so eure wesentlichen Leadquellen, ne? Dass ihr diese Unabhängigkeit und wieder diese Resilienz in diesen Marktphasen eben auch habt?
Ja, Robert, du berätst ja auch vielfach Banken oder Bankenmakler, die natürlich da ganz anders arbeiten. Wir haben eine Menge an Empfehlungsgebern, auch Banken, auch Privatbanken, die aber gar nicht so provisionsgetrieben sind, so wie viele Geschäftsbanken oder die sagen, Provisionsanteile dann haben wollen oder jetzt sage ich mal andere Bankenmakler, wo von vornherein schon klar ist, ein Drittel des Umsatzes muss abgetreten werden an die Bank oder was weiß ich. Ja, also ich sehe das, ich schaue mir die Bilanzen von solchen Bankenmaklern hin und wieder mal an und sehe dann, was da an Drittprovisionen sozusagen abgeführt wird und dann hat es teilweise diese Größenordnungen. Ja. Wo, gut, das sind ja natürlich okay, das sind ja Töchter, dann werden halt Gewinne verschoben oder beziehungsweise auch um vielleicht die Provisionsbeteiligung der Mitarbeiter da auf dem Maß zurechtzustutzen, damit sie nicht mehr verdienen als der Vorstand. Dann werden halt also vornherein schon mal irgendwelche Provisionen abgezogen, die an die Konzernmutter gehen. Und dann kriegt der Makler halt nur seinen Provisionsanteil aus dem, was in der Tochter bleibt. Ja. Das kennen wir natürlich alles oder auch andere Vertriebe, die wirklich voll auf dieses Thema Provisionsbeteiligung oder Bankenvertrieb setzen. Das tun wir nur bedingt. Also wir haben Kooperationen mit vielen Privatbanken hier in München, auch vielfach auch Geschäftsbanken, aber kleinere und so weiter, die uns aber auch empfehlen, ich sage es ganz offen, ohne Provisionsbeteiligung. Die sagen, wir wissen, der Eigner macht einen guten Job und wenn der Kunde da, wenn wir irgendein Thema haben, dann schickt man ihn darüber. Ja, die kommen dann auf unsere Veranstaltungen, die Banker, die hören sich das dann auch an, die kriegen unsere Marktberichte und so weiter und sind zufrieden. Die machen ihr Business, wir machen unser Business. Also das ist jetzt nicht so ein ich gebe dir meinen Kunden, dafür kriege ich ein Drittel der Provision. Das ist, und auch viele, wir haben auch sehr viele, unser Netzwerk, Testamentsvollstrecker, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, die uns empfehlen oder die uns bei ihren Mandanten platzieren, die auch gar keine Provisionen nehmen dürfen. Das Standesrecht verbietet, dass die sich beteiligen an dem Geschäft ihres Mandanten. Ja? Also das heißt, die sagen auch bloß nicht, wir dürfen gar nicht, ja. Also oder das verbietet es ja auch, ja? Standesrecht. Also so gesehen sind wir da jetzt nicht so abhängig von irgendwelchen Zuträgern. Also das haben wir, klar bieten wir jeder Makler so ein Tippgeberprogramm an und haben auch mit dem einen oder anderen Finanzdienstleister, der vielleicht auch angewiesen ist darauf, auf so ein Wirtschaftsmodell, dass das irgendwie, dass er Provisionen kriegt und Beteiligungen, wenn er irgendwas vermittelt, das machen wir auch. Aber es ist nicht unser Hauptgeschäftsfeld, wo wir unsere Leads heraus generieren. Also wir generieren unsere Leads eigentlich durch eine Vielzahl von Maßnahmen, die auch nur mit einer Kombination miteinander wirken. Also die ist nicht so, dass man sagen kann, okay, wenn jetzt jemand das kopieren wollen würde, ich schmeiße jetzt so und so viel Geld in Google hinein oder mache so und so viel Flyer-Werbung oder drucke so und so viel Marktberichte, ja, das kann er machen. Aber es ist immer die Frage, was steht da drauf, steht dahinter und kann man das auch sage ich mal, auch an was man nach draußen gibt, auch nach hinten halten. Also das ist ja viele dieser Franchise-Unternehmen, die unterwegs sind, auch ganz langjährige, die mit Hochglanzmagazinen unterwegs sind und die große Flyer-Verteilungen machen und Magazine produzieren, wo du denkst, ja, und dann und irgendwelche Villen an der Côte d'Azur und Schiffe und Flugzeuge im Schaufenster haben, haben aber das Personal nicht im Endeffekt, was dann diesen Anspruch, der nach außen hin kommuniziert wird, nach innen halten können. Also das ist ja auch schwierig dann letztendlich, wenn ich dann mit lauter Freiberuflern arbeite, ja, die dann auch eine hohe Fluktuation haben. Jeder, der kommt, darf mal makeln. Was er gestern gemacht hat, interessiert eigentlich nicht und ob er morgen ins Büro kommt, interessiert eigentlich auch nicht, weil, aber der wird als Mitarbeiter geführt und dann müssen sie schauen, dass sie am Freitagmittag das Büro irgendwie noch offen halten können, weil alle schon weg sind. Ja, also das ist natürlich ein bisschen andere Arbeitsweise. Ich sage immer, das ist so ein bisschen, ja, die machen dann auch vielleicht mal einen Umsatz und dann leben die und die sind auch glücklich und froh, wenn die dann 3-4 Sachen im Jahr machen und dann freut sich vielleicht der Ehemann, dass er seiner Frau keine Boutique hinstellen musste, sondern dass die da irgendwo im Laden sitzt bei irgendeinem Immobilienmakler und Kaffeekränzchen hält, ja, und die sagt, okay, wenn ich die Kinder in die Schule gebracht habe, gehe ich da für eine Stunde rein, ja, bevor ich nach Hause fahre und die Wäsche mache. Okay, das kann man machen, aber das ist halt, und vielleicht machen solche Leute dann auch 1-2 Geschäfte im Jahr durch ihre Beziehungen, Kindergarten, dies, das, jenes. Aber das ist jetzt nicht unser Ansatz. Das ist halt, wir haben halt dann einen professionellen Ansatz. Wir sagen, okay, ein Makler bei uns, der soll wirklich auch makeln und nicht irgendwie, sag ich mal, wenn das Wetter schön ist am Nachmittag, dann zum Golfspielen gehen. Das kann der mal machen, aber das ist jetzt nicht der Regelfall, sondern wir erwarten halt schon, dass ein Makler bei uns 40 Stunden in der Woche mindestens auch als Makler aktiv ist und da das als seinen Hauptberuf sieht und nicht als Nebentätigkeit oder Minijob. Ja, das ist nicht unser Ansatz. Und unsere Leute sind qualifiziert, die haben hochklassige Ausbildung und wie gesagt, sind und auch unsere Struktur, das erkläre ich auch jedem Bewerber immer bei uns, die ist natürlich ein bisschen anders als jetzt in anderen Unternehmen, weil halt viel Support auch ist. Also wir brauchen schon den Vollblutmakler, nicht denjenigen, der das sozusagen mal ausprobiert oder für den das eine Teilzeitbeschäftigung ist, weil er sowieso nicht arbeiten muss oder viele Hobbys hat, mit denen er sich beschäftigt. Da gibt es natürlich in München viele Leute, die vielleicht nicht angewiesen sind darauf. Wir sind eine reiche Stadt, aber dann ist das nicht unser Mitarbeiter. Ja? Das muss man ganz offen sagen. Ja? Legitim, wenn jemand sagt, der will nicht 40 Stunden arbeiten, aber dann ist er bei uns halt falsch.
Ja. Wenn ich das so, die von dir genannte Transaktionszahl, das sind ja 800, hat sie gesagt, ja, Immobilien, die ihr vermittelt habt, Aufteile auf 45 Makler, dann dreht jeder so 20 Immobilien,
ja.
so im Schnitt
also,
pro Jahr.
Es gibt bei uns natürlich Makler, die auch mit 10 Objekten einen riesen Umsatz machen. Die schlagen den Makler, der dann 15 macht und der andere macht 25 und macht auch einen riesen Umsatz. Also das ist jetzt sehr unterschiedlich von welche Kategorien der Makler macht, welchen Gebiet er arbeitet, welche Profession er auch an den Tag legt, auch in der Durchsetzung von Provisionen natürlich. Also das sind so diese Stellschrauben. Also wir merken, es gibt da verschiedene Charaktere und ja.
Steuerst du nach bestimmten KPIs auch, dass du sagst, wenn man zweimal im Monat beim Notar ist und was weiß ich, 3 Einkaufstermine hat, das sind so ja. Orientierungsgrößen, ob der Sprittank auch nicht leer läuft.
Ja, also wir schauen uns natürlich schon an, weil das ist natürlich auch die Aufgabe des Unternehmens, zu schauen, dass der Makler gut beschäftigt ist, dass er letztendlich eine Pipeline hat und dass er entsprechend auch, weil klar, wir steuern natürlich auch so ein bisschen die Objektvergabe. Also wir steuern, was reinkommt. Also klar, wenn der Makler irgendwelche Projekte selber akquiriert oder auf Empfehlungsbasis oder Folgegeschäfte oder was, mit der Zeit hat er selber seine Sachen, die auf ihn zukommen. Aber am Anfang insbesondere ist es ja so, dass dann man muss ihn schon ein bisschen erstmal anfüttern und schauen, okay, pass auf, hier hast du was, da hast du was, oder kümmere dich mal um diese Adressen oder um diese Klientel. Also das versuchen wir natürlich schon, und das ist auch unsere Verantwortung im Endeffekt, dass wir versuchen müssen, die Makler ins Geschäft zu bringen. Ja, ja, ist immer eine Frage, in welche Dimensionen, ja, ob der dann jetzt, welche Umsätze der dann erreicht. Irgendwann mal hat er dann auch Selbstverantwortung, aber so ein gewisser Grundumsatz, wo wir sagen, okay, wir müssen schauen, dass der anwächst. Ja, das ist auch die Schwierigkeit am Anfang. Sicherlich, wenn jemand neu anfängt bei uns, dass er erstmal einen Objektbestand aufbauen muss und so weiter. Und dabei unterstützen wir den Makler. Und natürlich schauen wir uns die Zahlen an und schauen, okay, und auch bei der Vergabe der Objekte schauen wir natürlich, okay, wer ist jetzt gerade da, wer hat nächste Woche Urlaub, wer hat die Pipeline voll, wer hat noch Kapazitäten. wer ist besonders fleißig. Aber das ist nicht nur, das sind nicht die einzigsten Kriterien, sondern das ist auch, der passt auch auf den Kunden. Also das ist ja auch so ein Thema, nicht jeder Makler passt auf jeden Kunden. Dieses Matching, das ist schon teilweise auch entscheidend, ob man den Auftrag kriegt. Und da versuchen wir schon die richtigen Leute dann auch, das ist auch ein Grund, warum man dann vielleicht manchmal zwei Leute rausschickt, damit man sieht, okay, im Gespräch, ja, der reflektiert mehr auf Mann, Frau, älter, jünger, je nachdem. Ja. Und man merkt natürlich, okay, wer ist das, was für ein Objekt ist das? Und dann muss man schauen, wen schickt man da.
Du hast eben schon angesprochen, 2024 Rekordjahr mit 26 Millionen Euro Umsatz. Das ist ja ein Plus von gut 50% gegenüber 2023
ja.
gewesen.
Ja.
Wie geht das? Das ist jetzt kind of magic.
Ach, nö, wir haben viel Investmentgeschäft gemacht in dem Jahr. Also wir drehen ja so um die 20 Mehrfamilienhäuser, auch ein paar Gewerbeobjekte dabei. Und das sind dann schon Dimensionen, sage ich mal, auch ein paar zweistellige Millionenbeträge pro Objekt, die dann da, und dadurch kommen natürlich solche Zahlen auch manchmal. Wir haben vor 2 Jahren im 2021 haben wir mal unser teuerstes Urkunde, die wir vermittelt haben, war 100 Millionen, ja, ein Wohnungsportfolio hier in Mönchenhausen mit Nachverdichtungsmöglichkeit. Also im Investmentgeschäft kommen dann solche Sachen, solche Summen dann auch schnell zusammen. Das sind ja nicht nur, und hier in München haben wir immer noch entsprechend hohe Einzelpreise und bis vor kurzem auch irgendwie ein Grundstück verkauft, da lagen wir auch über 7 Millionen, da passen 3 Villen drauf, also und auch irgendwelche Einzelobjekte, Villen, die kosten auch zwischen 5 und 7 Millionen, wenn man da auch ein paar dreht übers Jahr. Also das sind ja nicht nur ein paar, das sind ja dann schon auch Stückzahlen.
Ja. Du hast eben auch angedeutet, das Jahr 2025 wird das 2024er Rekordjahr noch mal toppen.
Was also so wie es aktuell aussieht, wenn man das knapp über, das weiß man natürlich immer erst am Ende des Jahres. Wir haben eine Auftragspipeline, ist schön gefüllt. Wir haben auch unsere Notarverträge oder die Interessenten sind da. Also klar, wir haben schon viele Notartermine eingetragen für den Dezember. Jetzt haben wir Ende November, da kommen noch ein paar dazu. Aber gut, denn der Dezember ist auf der anderen Seite auch wieder kurz, ja, weil bis zum 20. ist dann eigentlich dann irgendwie alles beurkundet. Vielleicht zwischendrin noch ein paar, zwischen Weihnachten, Neujahr noch was. Aber letztes Jahr haben wir natürlich ein enormes Jahr gehabt. Da haben wir allein im Dezember über 4 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist natürlich, das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht ganz toppen, so wie es aussieht. Aber das ändert sich natürlich von Tag zu Tag. Ja, das ist so, heute wird ein Notartermin eingetragen, morgen wird er wieder ausgetragen und es kommen 2 andere dazu. Also das ist bei den Stückzahlen, die wir malen, natürlich auch volatil.
Ja. Klar. Du bist jetzt heute Morgen vor der Podcastaufnahme, glaube ich, beim Gutachterausschuss gewesen. Wie sieht's aus in München? Wie läuft der Münchner Markt insgesamt?
Also wir betrachten ja im Gutachterausschuss über Vollversammlung, wir betrachten ja immer die Vergangenheit sozusagen und über die Zukunft werden dann wir befragt als Makler. Die Gutachter beschäftigen sich ja mehr mit den vergangenen Zahlen und dann der Marktanpassungsfaktor Markt, das ist dann das, was wir beitragen, ja, sozusagen wie er gerade läuft. Ja. Also zur Vergangenheit kann man sagen, die Preise entwickeln sich gerade so seitwärts. Also das ist natürlich eine Entwicklung, muss man immer in Relation stellen, seitwärts zum letzten Jahr. Ja, im letzten Jahr haben wir dann doch eine Preiskorrektur teilweise noch gesehen. Und auch zu den, das ist vielleicht ein bisschen ein Indikator, den man sehen kann. Aktuell sind die Grundstücke, die verkauft werden, es werden wenig Grundstücke verkauft oder weniger als früher. Aber die Grundstücke, die verkauft werden, werden aktuell so gehandelt, so die 16% unter den Bodenrichtwerten zum 01.01.2024. Es werden ja alle 2 Jahre die wurden Richtwerte festgestellt. Die letzte Feststellung war zum 01.01.2024. Wir werden jetzt die Bodenrichtwerte im nächsten Jahr feststellen, zum 01.01.2026. Das wird wahrscheinlich veröffentlicht im Mai, Juni 2026. Also das heißt, das ist ja immer rückwirkend, weil wir ja jetzt erst die Sitzungen haben. Also im Frühjahr kommen dann die Bodenrichtwertsitzungen des Gutachterausschusses und dann diskutiert man diese Werte und dann werden sie festgelegt und dann werden sie veröffentlicht. Das ist natürlich immer so ein ganz guter Indikator. Und wenn man jetzt am Markt schaut, der Gutachterausschuss untersucht natürlich auch immer die, wie im Verhältnis sind die Werte, die jetzt realisiert werden, wo liegen die? Liegen die über Bodenrichtwert oder liegen die drunter? Und im Schnitt liegen sie jetzt aktuell minus 16. Es gibt aber auch jetzt immer noch durchaus Objekte, die über Bodenrichtwert gehandelt werden. Also es ist nicht so, dass es grundsätzlich nur Abschläge gibt. Es gibt auch Aufschläge. Natürlich immer eine prozentuale Verteilung, die man da betrachtet, die ist natürlich, überwiegen jetzt die Abschläge. Aber es gibt auch, wir verkaufen durchaus mal das ein oder andere Grundstück in einer sehr besonderen Lage, in einer, ja, besondere Ausrichtung, besondere Zuschnitt, besonders gute Bebauungsmöglichkeit, das über dem Bodenrichtwert zum 01.01.2024 liegt. Ja, also es ist nicht alles nur negativ von der Wertentwicklung her, sondern es gibt auch immer wieder die Ausreißer. Ja, also der Markt ist relativ stabil. Also wir haben sehr starke Nachfrage, die eigentlich sich gegenüber der Zinserhöhungszeit, wo das neu war, dass es Zinsen gibt. Ja, das war ja lange Zeit eigentlich gar nicht üblich, dass das Zins, dass man über den Zins diskutiert hat, weil es gab keine Zinsen oder eher Negativzinsen. So, und jetzt, seit es wieder Zinsen gibt, haben sich eigentlich diese Nachfrage wieder auf einem relativ hohen Niveau in München wieder erholt und ist also historisch gesehen würde ich sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt die Nachfrage ärmste Zeit der letzten 10, 20 Jahre sehen, sondern es ist eigentlich wieder angestiegen. Also die Leute, weil auch die Mieten gestiegen sind natürlich, und der ein oder andere sich sagt, na okay, bei den Mieten kann ich jetzt, vielleicht kaufe ich doch was, wenn ich Eigenkapital habe. Und bevor ich dann mit noch mehr steigenden Mieten rechnen muss, weil jetzt sind sie schon bei weit über 20 Euro und wenn ich dann in die Zukunft blicke, bin ich irgendwann vielleicht bei mal, keine Ahnung, 30 Euro, dann kaufe ich doch vielleicht was, auch wenn das Preisniveau, und das ist das, gleichzeitig ist natürlich auch das Preisniveau vielleicht ein bisschen zurückgegangen. Also insbesondere von 21 auf 22, 23 dann. Und da befinden wir uns immer noch so auf diesem Niveau, ja, und auf diesem zurückgegangenen Preisniveau, was stabil bleibt. Und das gibt den Leuten natürlich auch die Sicherheit zu sagen, okay, viel weiter geht es nicht mehr nach unten. Es bleibt jetzt stabil. Die Mieten steigen. Ja, vielleicht kaufe ich doch. Ja, das ist so, das merkt man. Also die Leute, und es ist vor allen Dingen auch mehr Auswahl da. Also das heißt, wenn jemand heute was kaufen will, er hat mehr Auswahl. In den Hochphasen der Konjunktur hier in München, wo der Immobilienmarkt geboomt hat, da war ja fast nichts am Markt. Ja, also, oder das, was am Markt war, war sehr schnell auch verkauft. Das heißt, dieser Druck ist so ein bisschen raus und so kommt jetzt, wenn jemand wirklich eine Immobilie kaufen will, kommt er auf den Markt und hat doch ein bisschen mehr Auswahl. Und das motiviert vielleicht auch den einen oder anderen zu sagen, ja, jetzt schaue ich mich wieder um. Als wenn ich in einem Markt unterwegs bin, wo ja, die Sachen sofort verkauft sind oder ich nur die Resterampe angeboten bekomme.
Als ich mich mit dem Münchner Immobilienmarkt jetzt in der Vorbereitung beschäftigt habe, die Zahlen, die ich jetzt gefunden habe, dass die Immobilien zu 2/3 in Privateigentum sind oder WEG-Eigentum sind. Das heißt, wir haben hier eine starke private Eigentümerstruktur, anders als jetzt zum Beispiel in Berlin, ja. Aber vielleicht eher dann vergleichbar mit Köln. Wie sieht's? Du hast eben auch gesagt, Makler, sehr fragmentierter Markt. Wenn ich so euren Marktanteil mir überschlägig rechne, liegt er wahrscheinlich dann ungefähr bei 10%. Du hast selber gesagt, ihr seid der größte Player im Markt. Von daher, niemand hat mehr als 10% im Markt. Wie sieht's mit dem Privatverkäufer aus? Wie relevant ist der im Münchner Immobilienmarkt?
Also ist schwer zu messen, also der Privatverkäufer, aber der Privatverkäufer, man kann es messen an der Immobilienangebote und wenn man das misst, sind es vielleicht 10-15% des gesamten Angebots, was von privat mal angeboten wird. Es ist immer noch die Frage, ob es dann auch privat verkauft, weil meistens die privaten Verkäufer mit überzogenen Preisvorstellungen auf den Markt gehen und dann vielleicht dann doch am Ende des Tages irgendwann später dann hinter den Makler verkaufen. Also ich würde jetzt sagen, dass dieser Privatmarkt nicht mehr als 15% ist. Also und dann sind dann auch die gar nicht mit einer Anzeige, sondern nur mal einen Nachbar verkauft oder wie auch immer. Aber das waren natürlich zu Zeiten, wo der Boom war und wo die Nachfrage so extrem war, dass das Angebot so gering war, war dieser Privatanteil insgesamt am Markt, glaube ich, höher. Weil da hat nur jemand mal gehustet und dann hieß es, willst du deine Immobilie verkaufen? Dann war schon sozusagen der Nachbar da oder die Kinder oder der Kollege in der Arbeit hat gesagt, ach du komm, ich kauf's dir gleich ab. Ja? Brauchst du gar nicht erst auf den Markt gehen, ich suche sowieso ganz dringend. Ja, und das ist jetzt, glaube ich, hat sich ein bisschen gewandelt. Also das ist nicht mehr so, weil der Markt gar nicht mehr so schnell ist. Und in gewissen Kategorien, ist es natürlich auch Luxusimmobilien und so weiter. Da haben die Leute auch ein Diskretionsbedürfnis. Da wollen die jetzt auch nicht selber inserieren oder so. Also ab einer gewissen Größenordnung, glaube ich, ist der Privatmarkt noch kleiner. Ja. Und im Investmentbereich sowieso. Da geht jetzt niemand auf den Markt und sagt, ich verkaufe jetzt hier mein Mehrfamilienhaus privat. Ja. Mit einer Anzeige oder so, sondern das sind die Leute, wissen schon, die brauchen Beratung, die wollen Sicherheit und dann sind sie auch bereit, den Markt zu beauftragen. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht das, und es wird immer diejenigen geben, die sagen, ich kann alles selber besser. Also das gibt es immer in jedem Bereich. So gibt es auch Heimwerkermärkte und trotzdem haben die Handwerker genug zu tun. Ja, obwohl jeder es bei Obi selber sozusagen machen kann oder sich das Handwerkszeug kaufen kann. Das wird es immer geben.
Du warst mit eigener Immobilien in der Vergangenheit immer sehr innovativ aufgestellt. Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren technologisch ja auch eine wahnsinnige Entwicklung. Welche Rolle spielt die technische Entwicklung, KI und so weiter in eurem Geschäft, in eurem Markt, in der Zukunft? Welche Relevanz hat das?
Also sie hat immer schon eine Relevanz gehabt. Also ich habe ja schon früher, wie du schon erwähnt hast, EDV eingesetzt. Früher hat man ja EDV gesagt, heute heißt es IT. Und jetzt sagt man KI. Aber ich sage, es ist kein Game Changer. Also wer immer auch da draußen unterwegs ist und behauptet, er hat jetzt die bahnbrechende Technologie und die KI und das ist alles Marketinghülsen aus meiner Sicht heraus. Das ist so leere Worte, die eigentlich, weil ich sag mal, das gehört zum Handwerkszeug dazu. Ich sag mal, niemand sollte jetzt irgendwo jemanden, einen Schreiner ohne Werkstatt beauftragen. Und genauso ist es, ein Makler ohne Technologie sollte auch niemand beauftragen. Ja, also die Frage, wer setzt diese Technologie ein? Für welchen Zweck wird sie eingesetzt? Und ich bin ein großer Freund von Automatisierung. Das haben wir auch schon gemacht, bevor überhaupt irgendjemand KI geschrieben hat. Haben wir schon eine gewisse Intelligenz in unsere Systeme eingebaut. Und das tun wir auch jetzt. Wir setzen KI ein proben das. Wir haben eine Mannschaft von 2 Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigt, die KI-Anwendungen für uns, die auch den Markt scannt und sagt, okay, was können wir einsetzen, was macht Sinn, wo gibt es Technologie, die wir zukaufen können, wo gibt es Dinge, die wir selbst machen können wo wir in der Marktbeobachtung zum Beispiel Dinge tun. Das heißt also, wir Aber das haben wir auch früher schon getan. Heute benutzen wir halt dazu die KI. Früher saßen halt dann vielleicht 2 oder 3 Leute und haben halt sozusagen die Sachen zusammengestellt. Heute ist es einfacher, indem man die KI sagt, was sie tun soll. Im Endeffekt ist KI ja auch nichts anderes als ein Assistent. Ja? Und der Assistent ist immer nur so gut, wie derjenige, der den Assistenten anweist. Also dementsprechend, du musst schon wissen, welche Aufgaben gibst du ihm. Und auch, was machst du dann mit dieser Information? Wie weil irgendwann ist, ich halte also nichts davon, zum Beispiel, man kann das sicherlich begrenzt einsetzen, wo es auch Akzeptanz findet, in der die KI-Telefonie im Bereich Vermietung, wo es viel Kommunikation notwendig ist und wo auch die Akzeptanz der Interessenten, der Mieter, weil sie gewohnt sind, dass sie sozusagen nicht jetzt besonders hofiert werden von seitens der Vermieter, wo man sich in so eine Reihe einreiht und sagt, okay, ich rede auch mit dem KI-Assistenten, hauptsächlich komme an die Informationen. Aber ich glaube, den Willenbesitzer brauche ich nicht von der KI anrufen lassen. Oder kann es tun, aber dann wird er wahrscheinlich mit den Aufträgen nicht geben, ja, so oder auch nicht die Villa kaufen, ja. Klar kann ich Dinge, Telefoncomputer gab es schon früher, alles Mögliche gab es. Es ist immer eine Frage der Anwendung der konkreten und wie weit man das runterbricht und wie individuell man sowas gestalten kann, ja. Unterstützung. Auf jeden Fall, aber es bleibt ein People-Business. Es bleibt ein People-Business und wie gesagt, da komme ich wieder zu dem Thema. Nach außen hin kann ich viel verkaufen als Hochglanz. Ich kann auch Mitarbeiter werben und sagen, bei uns bist du dann Technologieführer und so weiter. Und wir haben Techniken, die andere nicht haben. Aber am Ende des Tages ist es nicht wettbewerbsentscheidend, sondern am Ende des Tages ist wettbewerbsentscheidend der Mensch, der da draußen kommuniziert. Ja, und was macht den Unterschied aus, wenn man jetzt mal alle Makler nimmt, die professionell arbeiten, warum kriegen wir den Auftrag und warum kriegt unser Wettbewerber nicht? Hat das mit Technologie nur bedingt was zu tun, sondern das hat was zu tun mit Vertrauen, das hat was mit Sicherheit zu tun und mit Fachkompetenz, die der Makler einfach im persönlichen Gespräch rüberbringt. Und das macht den Unterschied. Dann kriegen wir den Auftrag. Ja, also die Eintrittskarte über die Marke, die wir entwickelt haben über 35 Jahre, die Technologie, die dahinter steckt, die wir anwenden, oder das Marketing, was wir machen und auch den Research und solche Dinge, das ist alles schön und gut. Aber am Ende des Tages ist der entscheidende Punkt, ob Vertrauen geschaffen wird, ob der Verkäufer oder der Käufer die Sicherheit empfindet, die er braucht für den Abschluss des Vertrages. Entweder des Kaufvertrages oder des Maklervertrages. Aber das ist das Entscheidende. Das unterscheidet im Endeffekt dann, warum kriegt der Wettbewerb den Auftrag oder wir. Also das ist das Entscheidende, ist der Mensch daraus.
Ein wunderschönes Schlusswort.
Ja.
Ja. Thomas, zum Abschluss des Podcasts, haben wir was vergessen? Also wir haben über dich gesprochen, wir haben über eigene Immobilien gesprochen, wir haben über Einkauf, Verkauf, Vermarktung auf den Portalen. Was haben wir vergessen?
Oh, wir haben über eine Menge Sachen gesprochen, wir haben bestimmt eine Menge auch vergessen, aber das soll ja vielleicht nicht der letzte Podcast sein, den wir gemeinsam miteinander machen und vielleicht, wenn wir es uns im Nachgang deine Zuhörer uns dann mitteilen, was sie gerne noch hören wollen von uns, dann ist eine Anregung für den nächsten Podcast und auf den freue ich mich schon.
Ich mich auch, hat super viel Spaß gemacht. Zum Abschluss gilt meine Frage immer, welchen Podcast-Gast würdest du gerne mal in diesem Podcast hören?
Also ich kenne die Branche ja ein bisschen und habe auch überregional ein paar Kontakte und unter anderem, wen ich sehr schätze, und ist Michael Schick, unseren ehemaligen IVD-Präsidenten aus Berlin, der sicherlich eine Menge interessanter Sachen über Berlin erzählen kann und auch über den Investmentimmobilienmarkt in Berlin. Also der konzentriert sich ja nicht nur auf Berlin, aber auch überregional auf Mehrfamilienhäuser, auf Anlageimmobilien. Also ich glaube, das ist ein Podcast, den ich mir sehr gerne anhören würde.
Sehr gut. ist mir natürlich bekannt, Michael Schick, obwohl ich glaube, ich bin tatsächlich persönlich noch gar nicht getroffen, aber...
Ich kann euch vorstellen, also.
Super gerne. Vielen lieben Dank.
Sehr kommunikativ.
Ja. Auf jeden Fall. Dann auch danke an euch, liebe Hörer. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine Rezension da bei Spotify, bei Apple Podcast. Folgt gerne dem Immokaiser Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Immer alle 2 Wochen, 6 Uhr. Freut euch schon auf die nächste Folge. Und für heute sagen wir hier aus München tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Servus aus München.
Servus, genau.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.